Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Ich freue mich in dieser Podcast-Folge auf einen Sänger bei uns aus dem Rheinland, der, wie ich finde, ja, ein außergewöhnliches Händchen für Musik und Texte hat. Mein Name ist Dominik Becker und mein Kölsch und Jod-Gast, ich darf ihn vorstellen, Nico Gommes. Schön, dass du mit dabei bist.
Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Nico, wenn du dich mal selbst vorstellen würdest, wer oder was bist du?
Boah, da, wo fange ich an? Wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit habt ihr?
Ach komm, Zeit läuft, los geht's.
Zeit läuft, okay. Also ich bin Nico Gommes, ich bin Musiker, ich bin im Rheinland aufgewachsen und hier gehöre ich auch hin. Und ich schreibe sehr, sehr viel Musik. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel für andere Künstlerinnen und Künstler geschrieben, aber schreibe auch meine eigene Musik, trete aber auch als Sänger auf in verschiedensten Rollen und ganz, ganz breit gefächert, würde ich sagen.
13. November 1990, du hast den WM-Titel der deutschen Fußballnationalmannschaft damals nicht mitbekommen.
So gerade so vorbei, also gerade verpasst, aber ja.
Weil du gesagt hast, Nico Gommes, ich habe einen Namen gefunden, Nicolas Miguel Gommes Teke. Was hat es damit auf sich?
Das ist der Name, den meine Eltern mir gegeben haben. So, also das habe ich mir auch nicht ausgedacht.
Kommt vor, ne?
Kommt vor, passiert. Ja, mein Vater kommt aus Chile und meine Mutter ist Deutsche. Und ja, mein Vater hat sich dann gedacht, so chilenisch wie möglich. Ich habe einer der besten Freunde von meinem Vater damals, Miguel Ríos, der auch in Spanien sehr bekannt war als Musiker und auch als Sänger. Ich würde mal sagen, der Udo Lindenberg Spaniens, wow. So würde ich das mal sagen. Nachdem hat er mich tatsächlich meinen zweiten Namen dann benannt, also Miguel, deswegen Nicolas Miguel.
Gibt es nicht in Chile einen, oder gab es einen Tennisspieler, Marcelo Ríos?
Das kann gut sein, da erwischst du mich ja falsch.
Egal, komm, wir streichen das und schneiden das raus. Wir müssen aber noch kurz...
Nein, wir lassen alles drin.
Wir müssen kurz über ein paar mögliche Verwechslungen sprechen. Wie oft musstest du erklären, dass du nicht Nico Santos bist und nicht Mario Gomez?
Immer. Ich würde sagen, immer ist, also wenn ich auf die Bühne gehe, ich habe letztes Jahr sehr viele Support-Shows gespielt, das heißt Eröffnungsshows für andere Künstlerinnen und Künstler, Vorband sozusagen. Und da stelle ich mich natürlich vor, die Leute haben keine Ahnung, wer ich bin. Und dann stehe ich da und sage, hallo, mein Name ist Nico Gommes, nicht zu verwechseln mit Nico Santos oder Mario Gommes. Und das ist immer ganz schön, weil das lockert immer ganz gut auf und führt natürlich so ein bisschen die Synapsen zusammen, dass man sich dann doch merken kann, ah, Nico, okay, Gommes, okay, so irgendwie. Aber ich muss es manchmal erklären.
Mario Gommes war ein Fußballer, wer ihn nicht mehr kennt, ist ja. Jetzt, glaube ich, bei einem Brausehersteller im Vorstand. Und dieser andere Nico Santos hört ja auch im Radio hoch und runter. Aber um Nico Gommes ein bisschen besser kennenzulernen, hören wir uns mal ganz kurz seine Mucke an. Viel Spaß.
Ich glaube, du und ich, wir wussten beide nicht, was Liebe ist. Denn dabei sein ist nicht alles, nur hier sein ist nicht genug. Ich komm wieder nach Haus, ich hab mich verändert, aber du erkennst mich. Ey, wenn du nicht weißt, was Liebe für mich ist, schreib ich noch mal 32 Lieder nur für dich. Stell dir mal vor, dass es das gestern so nie mehr gibt. Und stell dir mal vor, alles ist besser, so wie es ist. Du bist gemeinsam mit den Girls in Barcelona. Und bald bist du schon wieder hier bei mir.
Ja, das sind so ein paar Schnipsel, die man von dir kennt, wenn du dann auf der Bühne stehst. Deine musikalische Heimat, du hast es eben gesagt, das Rheinland, Köln. Mhm. Aber deine ersten musikalischen Schritte hast du woanders gemacht, Euskirchen.
Ja.
Oder in der rund um Euskirchen.
Ja,
ne?
Ja, genau. In Euskirchen bin ich aufgewachsen, da bin ich auch zur Schule gegangen. Und das Schöne war, dass ich zu einer Schule gegangen bin, wo Musikalität wirklich sehr gefördert worden ist. Und ich habe dort, also Marienschule Euskirchen, Grüße gehen raus. Und mein damaliger Musiklehrer, Michael Luke, der hat irgendwie erkannt, als ich, ja, da war ich noch in der Grundschule und dann hat er gesagt, so, du musst bei uns auf die Schule kommen. Er hat meinen Vater kennengelernt und hat gesagt, dieser Junge muss zu uns, weil tatsächlich nicht so viele Jungs in der Schule singen wollten in dem Alter. Und dann hat er gesagt...
Weil es peinlich ist oder weil sie es nicht können?
Auch weil es peinlich ist. Ich habe das ja selbst auch erlebt, als ich angefangen habe. Ich singe eigentlich schon immer, aber ich wollte natürlich auch in Fußballverein. Und ich war dann auch im Fußballverein, aber auch gleichzeitig im Orchester. Und ich habe tatsächlich Geige gelernt, als ich, wie alt war ich da? 9 oder so. Und war dann aber auch im Fußballverein. Und die Fußballspiele waren zeitgleich mit den Orchesterproben. Und zwar immer samstags. Es gab 2 Proben die Woche und es gab auch dienstags die Probe. Und dann irgendwann musste ich aus dem Fußballverein raus, um dann im Orchester bleiben zu können. Und das war natürlich sehr, sehr, sehr schwer, weil ich sag mal so, ich wurde jetzt nicht krass gemobbt, aber es hatte auf jeden Fall schon auch, ja, du kannst doch nicht ins Orchester gehen, was bist du denn für ein Junge?
Ja, weil Fußballverein, Tennisverein, Basketballverein ist ja so ein bisschen, wie soll man das sagen, mainstreamig, das macht gefühlt jeder Junge, jedes Mädchen sucht sich so einen Mannschaftssport, was auch schön ist, ne? Dieser Mannschaftskit, dieser Klebstoff ist super, total aber wenn man dann so ein außergewöhnliches Hobby hat und ja dieser Leidenschaft nachgehen möchte, da musstest du auf die Zähne beißen, oder?
Ja, da musste ich mich auf jeden Fall entscheiden und war auch erstmal ganz schnell der Uncoole. So, also ist auch so. Aber dann im Orchester. Ja, ich habe mich irgendwie, mein Herz hat irgendwie mehr für die Musik geschlagen, als für Fußballer zu werden. Und wobei ich das, also ich spiele leidenschaftlich gern Fußball, ich liebe das. Aber dann habe ich mich dafür entschieden. Und dann ist es somit auch gewachsen in der Schule.
Wie alt warst du da, dass du gesagt hast, nee, Sport ist gut, kleines Hobby, ich setze jetzt auf die Musik. Wie alt ist man da? 6, 7, 8, 10, 12?
Boah, ich würde sagen, es war vielleicht mit 10 oder 11, weil davor gab es immer die Schwankungen. Also ich habe angefangen zu singen, da war ich 6 und mein Vater ist Musikproduzent, vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren gewesen und hat dann seine großen Produktionen gemacht und brauchte dann die ein oder andere Chorstimme und auch Kinderstimmen, weil er dann auch angefangen hat, Kindermusik zu machen und hat dann gesagt, warum nutze ich nicht die Kinder, die in meinem eigenen Haus wohnen, und zwar meine Kinder, die dann die Kinderstimmen werden von der Kindermusik, die ich schreibe.
Was war der schnellste Weg?
Ja, liegt auf der Hand und hat uns dann gefragt und wir fanden das toll und dann sind wir vors Mikrofon getreten und haben dann dort angefangen zu singen im Studio. Somit konnte ich da auch ein bisschen reinschnuppern und auch immer mehr einfach erleben, wie das ist, in dieser Musikerwelt stattzufinden. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, ich möchte auf jeden Fall Musik machen. Und dann gab es den Moment in der Schule, wo ich gesagt habe, so, boah, das macht mir gerade gar keinen Bock. Ich möchte keine Musik machen, das finde ich nicht cool. Ich möchte jetzt eher was anderes machen. Und dann habe ich dann hier und da ein bisschen abgehangen mit ein paar Freunden oder dann Fußball gespielt im Verein. Und dann habe ich so ein bisschen die Musik vernachlässigt, habe auch nicht mehr geübt, obwohl ich jede Woche Klavierunterricht hatte und habe dann immer ein bisschen Anschiss bekommen.
So ein bisschen dahin gehuttelt, ja?
Ja, wirklich. Und dann gab es dann wieder größere Produktionen, wo dann mein Vater irgendwie Musikerin oder Musiker da hatte, die dann auch im Fernsehen waren, die ich dann gesehen habe, die bei uns zu Hause waren. Und dann dachte ich so, okay, doch, ich möchte doch das machen. So, das finde ich doch cooler. Ja. Und dann gab es halt, das war so ein Auf und Ab einfach. So als Kind, wie es halt ist, man hat halt einen eigenen Kopf, morgens steht man auf, sagt so, ich habe heute Lust, das zu machen und am nächsten Tag steht man auf und sagt, man hat Lust, was anderes zu machen.
Es gibt, glaube ich, also zumindest, wenn das stimmt, was ich über dich oder von dir gelesen habe, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden. Mhm. Du hast angeblich in jungen Jahren, hast du dir Schlagzeugspielen beigebracht, ist das richtig?
Das stimmt, du auch.
Ich auch. Ich habe irgendwann von meinen Eltern zu Weihnachten ein Schlagzeug bekommen.
Ich auch.
Und dann habe ich mir den Kopfhörer aufs Ohr gesetzt und habe einfach Takt gelernt.
Genau,
und,
so, genau so. Ja.
So könnte ich taktmäßig ein bisschen Schlagzeug spielen. Ich würde mir nie zutrauen, in einer Band zu spielen, aber Taktgefühl habe ich gelernt und offensichtlich hat das bei dir auch funktioniert.
Wie alt warst du da?
8, 9, 10.
Ja, cool.
Da hat man sich den Walkman oder den CD-Player dahingelegt. Ja. Mucke auf die Ohren. Irgendeinen Popsong, Rocksong und man hat mitgespielt. Ja. Meine Eltern fanden es so, es war laut.
Geht so, ne?
Und ich habe jetzt nicht in einem Proberaum, also es war mein Zimmer. Ja. Ne? Liebe Grüße an meine Freunde, ihr wisst das. Ne? Aber Schlagzeug, bist du dran geblieben? Offensichtlich nicht.
Ich bin tatsächlich dran geblieben, erstmal, also das war das Größte für mich. Schlagzeuger oder Schlagzeugerin, aber damals war es so mit Phil Collins und so, wo ich dachte, ein singender Schlagzeuger. Also wie krass will man sein? und fand ich sehr inspirierend. Also mich hat das sehr beeindruckt und ich habe immer, wenn ich irgendwelche Bands gesehen habe, habe ich nur aufs Schlagzeug geachtet. Die Sänger und auch die anderen Musiker waren mir egal. Also ich habe wirklich, da reden wir von, da war ich glaube ich 5 und dann habe ich angefangen, weil meine Eltern dann auch so Fans waren, mir so Toto-Konzerte anzuschauen, auch so auf Videokassette, ich weiß das noch, dann habe ich die Videokassette reingemacht und dann habe ich mir Kissen hingelegt und habe so getan, als wäre es mein Schlagzeug und habe dann mit Kochlöffeln da drauf rumgehämmert.
Ja, bei mir waren es irgendwelche Plastikeimer dann, ja, ne? Irgendwie, ja, am Anfang. Ja. Da können wir vielleicht schon mal den ersten Bogen zur kölschen Musik, zur kölschen Bandszene auch schlagen. Mhm. Wusstest du, dass es diverse Bands gibt oder gab, wo der Schlagzeuger irgendwann der Frontmann geworden ist? Bei den Paveiern hat früher Micky Brühl Schlagzeug gespielt. Oh. Irgendwann war er der Frontmann.
Sehr schön.
Ich glaube, Erich Stockloser war früher bei den Blackfills fürs Schlagzeug oder für die Trommel zuständig.
Das wusste
dann
ich
nach
nicht.
Vorne. Wen haben wir denn noch? Micky Nauber von den Domstürmern ist ein überragender Drummer. Zeigt er hier und da nochmal bei Konzerten oder bei
Auftritten. Schön.
Also das passt irgendwie zu dem, was du da gerade gesagt hast, Phil Collins. Ne? Irgendwann ist er nach vorne gegangen und weg vom Schlagzeug.
Ja,
ne?
ja und ich denke mir so heutzutage auch, dass mir das sehr viel gebracht hat, auch so rhythmisches Verständnis zu haben und auch irgendwie zu wissen, auch im Gesang kommt das einem ja auch zugute, da irgendwie zu wissen, was man rhythmisch macht oder wo es hingehen kann und immer einen Plan davon zu haben. Und so fing das dann an, dass ich dann einfach leidenschaftlich gern Schlagzeug gespielt habe, fand auch, das war am coolsten und habe dann tatsächlich auch in dem Orchester, wo ich auch Geige gespielt habe, dann auch Schlagzeug gespielt und gesungen und hatte diese drei Aufgaben da und deswegen wurde mir das auch irgendwann wichtiger, als Fußball spielen zu gehen, weil ja, da war ich dann, ich war eine Zeit lang Libero und hatte nur diese Aufgabe und dachte, ah, ich find's irgendwie cool, bei dem Song Schlagzeug zu spielen, bei dem Song zu singen und bei dem Song Geige zu spielen. Und so kam das dann, dass ich dann der Schlagzeuger dieses Orchesters wurde, also oder einer der Schlagzeuger. Und habe dann auch in der Schule, was ich gerade eben ja auch mal kurz angerissen habe, da gab es dann eine Big Band oder mittlerweile gibt es da 4 oder 5 Big Bands, aber damals gab es 2 Schul-Big Bands und da habe ich dann auch Schlagzeug gespielt in der Schule. Da war ich dann als Sänger und auch als Schlagzeuger dabei und irgendwann hat sich in Euskirchen dann ein größerer Gospelchor auf die Suche gemacht nach einer Live-Band und dann bin ich in diesen Gospelchor eingetreten, nicht als Sänger, sondern als Schlagzeuger. Wahnsinn. Dann war ich ein paar Jahre in diesem Gospelchor, das ist die Gospel Company in Euskirchen. Da habe ich dann Schlagzeug gespielt.
Nico Gomez spielt Schlagzeug oder kann Schlagzeug spielen, hat Geige gelernt, kann singen. Klavier spielen sieht man dich auf der Bühne in deinen Social Media Videos, auf deinem Social Media Account. Du hast jetzt auch ein bisschen angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. Wir spulen noch mal ein bisschen vor, denn der eine oder andere wird sagen, Nico Gomez. Fernsehen. The Voice, der war doch bei The Voice.
Mhm.
Du warst im Fernsehen, tatsächlich, ja.
Beim Fernsehen. Das war 2013. Ich würde mal sagen, wenn man sich das anschaut und mit Bildern von heute vergleicht, ich weiß nicht, wer Harry Potter kennt, aber Neville Longbottom müsste jedem ein Begriff sein. Ich würde mal sagen, der junge Neville Longbottom auf der Bühne von The Voice of Germany, das war ich.
Wie erfolgreich oder unerfolgreich warst du?
Ja, also Erfolg ist ja immer eine Definitionssache. Ich hatte für mich das Gefühl, das war sehr erfolgreich. Ich glaube, es war die zweite Live-Sendung, bei der ich dann aus der Show ausgeschieden bin und durfte dann durch Publikumsvoting mit auf die große Tournee fahren. Und das war natürlich krass, weil wir in den großen Arenen gespielt haben, unter anderem hier in Köln, Lanxess Arena. Und das war noch so die Zeit, da habe ich gedacht, so okay, ich habe hier Justin Timberlake oder meine großen Vorbilder der Musik, Stevie Wonder erst gesehen und dann bin ich irgendwie ein paar Jahre später da auf die Bühne gegangen und durfte dann dort singen. Das war schon krass und da fing das eigentlich an, dass ich das, ich sag jetzt mal, ernsthaft auch beruflich verfolge. Vorher war das für mich natürlich meine große Leidenschaft. Ich hatte auch viele Konzerte, aber ich habe immer gedacht, auch durch meine Eltern, die ja auch mein Vater vor allen Dingen Berufsmusiker gewesen sind oder immer noch sind, wie schwer das einfach ist, damit Geld zu verdienen. Und dann habe ich immer gedacht, ich muss was Vernünftiges lernen. Und habe erstmal mir überlegt, ich werde Lehrer für Musik und Biologie. Und dann war ich an der Musikhochschule in Osnabrück. Und dann bin ich dort ganz glücklich. Also es war wirklich glücklich. Ich habe mich da gar nicht beworben. Bin ich da sozusagen reingezogen worden. Und dachte erstmal, ja, ich guck mir das hier mal an.
Du brauchst einfach eine Basis, ja?
Genau. Ja. Durch The Voice habe ich dann gedacht, okay, hier werden Auftritte sogar bezahlt und zwar nicht nur mit Fahrtkosten.
Also so. da hat man vielleicht auch das erste Mal gemerkt oder diese Gedankenspiele gehabt, ist das wirklich das Richtige? Ja, ja, es könnte das Richtige sein.
Ja, ja. Und ich weiß noch, ich habe nach The Voice, das war ja auch noch zu einer Zeit, wo The Voice einfach, ich sag jetzt mal, schon mehr geschaut worden ist, wie heutzutage, ich will das gar nicht bewerten oder so, aber da habe ich schon gemerkt, dass ganz, ganz viele Anfragen gekommen sind. Und ich habe kurz nach The Voice, ich glaube, das war der März oder der April, da habe ich 21 Konzerte gespielt in einem Monat.
Wahnsinn.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt alles mit, was geht, um die Erfahrung zu sammeln, vor allen Dingen auch live, um irgendwie mich selbst besser kennenzulernen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann ich auf Bühnen machen und was nicht, kann ich selbst sein, muss ich mich verstellen, all diese Dinge, um sich selbst zu finden. Und das hat mir sehr viel gebracht. Also das Jahr nach The Voice, ich habe, glaube ich, alles gespielt, was ich spielen konnte. Von der Bühne auf dem LKW-Anhänger bis in der großen Arena war irgendwie alles dabei.
Gibt es oder gab es dann wirklich irgendwann diesen oft zitierten No Point of Return? Also entweder du ziehst jetzt voll durch oder ja, ich werde jetzt dann doch wirklich Lehrer und schule andere.
Ja.
Wann war das so, dass du gesagt hast, so, jetzt, es muss jetzt auch mal irgendwann eine Entscheidung getroffen werden, ne?
Ich habe tatsächlich nie diese Entscheidung getroffen. So, das war, ist auch ein bisschen mein Glück in meinem Leben. So, ich habe nie gesagt, so, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu tun. So, ich muss dafür nochmal ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Wir befinden uns im Jahr 2011. Ich habe gerade Abitur gemacht in Euskirchen. Und dachte, ja, ich mache jetzt ein bisschen Work and Travel, ich möchte ein bisschen reisen, was von der Welt sehen und dann werde ich Lehramt studieren. So, das war meine Vorstellung vom Leben und dann werde ich meine Auftritte trotzdem noch machen und dann als Musiklehrer irgendwo in der Schule lehren, das gefällt mir, damit gebe ich mich zufrieden, das ist schön. Mein bester Freund damals, Schlagzeuger, auch in meiner damaligen Band, er wollte unbedingt Musik studieren und hat sich beworben an ganz vielen Hochschulen in Deutschland. Und man hat ja immer die Möglichkeit, an Hochschulen ist es so, man spielt Songs vor. Also es gibt sozusagen eine Audition, wo man nicht nur einen theoretischen Test macht, sondern man darf auch in der Praxis musizieren und zeigen, was man drauf hat. Und dann kann man sich entscheiden, ob man an dieser Hochschule eine gestellte Band von Hochschülern und Schülerinnen nimmt oder ob man Leute mitbringt, die eigene Band sind.
Quasi mit der eigenen Band.
Genau.
Ne? Ja.
Und dann hat er sich entschieden, mich mitzunehmen als seinen Pianist und Sänger. Und wir beide sind quasi zu zweit, haben diese Hochschultour von ihm gemacht, weil ich auch sowieso auch nichts zu tun hatte und gesagt habe so, ja, ich habe jetzt Zeit nach dem Abi, ich komme mit und ich helfe dir und ich möchte dich unterstützen. Und dann waren wir an 5, 6 Hochschulen in Deutschland, auch in Holland, unter anderem in Osnabrück. Und in Osnabrück saß bei seiner Prüfung, saß dann der Dekan der Hochschule in der Prüfung drin und hat sich das angeguckt. Und nach der Prüfung kam er auf mich zu und hat gefragt, hey, was machst du eigentlich? Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich möchte ein bisschen reisen und dann auf Lehramt studieren.
Ich habe geahnt, dass sowas kommt.
Ja, und dann hat er gesagt, wenn du willst, kannst du ja anfangen, jetzt direkt nächstes Semester. Fängt zwar in 3 Wochen an, aber ja, wie du willst.
Und dein Kumpel?
Und dann habe ich gesagt, ich möchte ihm nicht den Platz wegnehmen. Und er meinte, ja, er bewirbt sich ja für Schlagzeug. Das sind ja ganz andere Plätze als das, was du hast. Du nimmst ihm dann nichts weg. Und habe ich gesagt, ja. Und ich war auch so, ehrlich gesagt, so arrogant, weil ich gedacht habe, ja, ich will das ja eigentlich gar nicht machen. Ich habe ja auch nichts zu verlieren, habe ich dem gesagt, ja, ich komme nur, wenn mein Kumpel auch genommen wird.
Oh, da hast du mal direkt gepokert. Nach dem Abi gepokert. Schön.
So wie als und dann hat er mich aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und meinte so, ja, so funktioniert das ja aber nicht.
Der 18-19-Jährige.
Genau. Hier werden keine Bedingungen gestellt. So, entweder du hast Bock oder nicht. Und die Entscheidung, welchen Schlagzeuger wir nehmen, können wir erst in der Woche fällen. Aber welchen Sänger wir nehmen, müssen wir jetzt fällen, weil wir haben schon 15 Bewerbungen.
Wir wollen dich.
Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, ich schlafe eine Nacht drüber, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe ihn angerufen und habe gesagt, okay, ich komme. Dann habe ich eine Wohnungsbesichtigung gehabt, habe dann sofort das erste genommen, was ich bekommen habe und habe in Osnabrück angefangen, Musik zu studieren. Obwohl ich eigentlich eine andere Entscheidung
Ich wollte ja nach Australien.
Genau. So, und so viel zu Entscheidungen, so, das war, also irgendwie.
Es ist vieles gekommen einfach, genau. Ja?
So. Ob man dran glaubt oder nicht und ob man irgendwie esoterisch oder spirituell veranlagt ist oder nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, und das klingt jetzt sehr esoterisch, vom Universum so geführt worden zu sein, in irgendeiner Form diese Entscheidung gar nicht selbst zu treffen, sondern, dass irgendwas da war, was diese Entscheidungen, und es waren mehrere, für mich getroffen haben, weil, als ich dann in Osnabrück angefangen habe zu studieren, war dann meine Gesangsdozentin, war auch gleichzeitig Sidecoach bei The Voice of Germany. Und
so schließt sich der genau, Kreis noch ein
und
bisschen.
Und hat mich angesprochen und gefragt, hey, wäre das denn nichts für dich? Und ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall. Ich möchte das nicht machen, wenn ich diese ganze Casting-Rutsche da machen muss, dann ist das nichts für mich. Und dann hat sie gesagt, was ist, wenn ich dir anbieten kann, weil ich mit der Redaktion schon gesprochen habe, dass du eingeladen bist, sofort zu den Blind Auditions zu kommen, ohne ein Forecasting. Und da habe ich gesagt, ja, okay.
Ich mach mit.
Dann bin ich dabei.
Und ja. Der ein oder andere, der sich das jetzt hier seit über 20 Minuten anhört, denkt sich, Nico Gomez, ja, das ist ja schön. Was hat der Kerl jetzt im Kölsch und Jod Podcast zu suchen?
Ja.
Naja, du bist Musiker, Sänger, Songschreiber bei uns aus dem Rheinland und irgendwie sind wir ja alle hier eine große Familie, aber du hast tatsächlich ganz, ganz viele Berührungspunkte, sag ich mal, genau mit den Bands, die wir auch hier bei Kölsch und Jod ganz oft am Mikro stehen haben. Du arbeitest mit ganz vielen kölschen Bands und Künstlern zusammen. Hau raus.
Letztes Jahr habe ich sehr eng zusammengearbeitet mit Cat Ballou. Ich darf natürlich nicht vergessen, seit ein paar Jahren arbeite ich sehr, sehr eng zusammen mit Mo Torres, der auch einer meiner besten Freunde geworden ist mit der Zeit. Wir schreiben zusammen seine Songs, wir schreiben aber auch zusammen meine Songs.
Da haben wir eben übrigens auch den ein oder anderen Song gehört. Damals, ich habe dich, glaube ich, gesehen, E-Werk, Palladium, Vorband?
Palladium war das.
Palladium, ja.
Ja. Genau. Das ist auch schön, der Mo nimmt mich dann mit als seine Vorband. Wir schreiben zusammen, wir schreiben auch auf Tour dann im Tourbus irgendwie neue Ideen, neue Songs. Wir kommen jetzt gerade erst aus einer Songwriting-Session für ihn, für sein neues Album, was jetzt im Sommer kommt. Und
du warst ja, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. Du warst Vorband, hast dann da deine 2, 3, 4, 5 Songs abgefeuert. Dann kommt Mo auf die Bühne und wer steht auf einmal im Background? Nico Gomez.
Ja, ja. Ja, er hat sich das gewünscht und natürlich, sein größtes Konzert seiner Karriere bis zu dem Zeitpunkt, hat er dann gesagt, ich brauch dich. Und dann, ja, ist es so gekommen. Und ich bin auch irgendwie sein musikalischer Berater geworden in den letzten Jahren und habe ihm, ja, einige Teams zusammengestellt, irgendwie mit denen er arbeitet und er stellt mir Leute vor und das ist auf jeden Fall cool. Das ist ein Geben und ein Nehmen und sehr freundschaftlich. Und wie gesagt, letztes Jahr war dann die Zusammenarbeit mit Cat Ballou sehr intensiv. Da haben wir zusammen auch einen Song rausgebracht.
Dabei sein heißt der?
Genau. Und das war auch sehr schön. Die haben mich auch mitgenommen auf Tour, auch als Vorband und auch bei ihrer größten Show letztes Jahr, dann bei der Jubiläumsshow in der Längst Arena, bei den beiden ausverkauften Shows, durfte ich auch als Gast mit dabei sein. So schließt sich Dabeisein-Kreis.
Dann hast du mit Jungs zu tun oder zumindest mit dem Frontmann zu tun, der normalerweise nur in türkisen kurzen Hosen rumrennt. Mit Juri Rother Genau. Schreibst du das ein oder andere.
Genau.
Also mit den Jungs von Planche Malheur
Ja. Hast
du Kontakt. Metropolis, Linda Theodosio. Auch mit denen textest und produzierst
genau.
Du.
Ja? Genau, wir haben Songs zusammengeschrieben. Mit Linda schreibe ich gerade auch für ihr Projekt. Und genau, mit Juri schreibe ich sehr viel auch außerhalb von Planche Malheur, aber wir haben auch zusammen für Planche Malheur schon den ein oder anderen Song geschrieben. Und dann kam jetzt letztes Jahr, würde ich sagen, der Kölsche Ritterschlag mit einem Song, den ich schreiben durfte für die Blackfoes. So, das ist auch großartig gewesen, wie sich das ergeben hat. Und dann die Räuber mit Sven West an der Front, den ich auch schon sehr lang kenne.
Also zwei Songs, die auch in der vergangenen Karnevalssession sehr, sehr gut angekommen sind. Einmal von den Blackfoes, du Chris Kölle nit aus mir. Und einmal von den Räubern, Platz für dich, ein überragender Song. Und ich habe, glaube ich, mich vor Wochen mal dazu hinreißen lassen, dass die Karnevalssession ohne dein Zutun, glaube ich, nur halb so erfolgreich oder halb so viele Songs gehabt hätte. Wobei du sagst, ja, dann hätten sie andere,
dann Songs, andere Songs genommen. Vielleicht. Also ja, das ist ja immer so. Also ich, ja, alle schreiben ja sehr, sehr viel. Und es gibt dann ja auch sehr, sehr viele Songs zur Auswahl. Und da mit zu pitchen, sage ich mal, also so einen Song anbieten zu dürfen und dort mit in den Ring zu werfen, ist ja schon mal irgendwie total schön. Und alleine das, dass sich alle damit auseinandersetzen und dann auch noch einen Song zu haben, wo dann eine Band wie zum Beispiel die Blackfurs oder auch die Räuber dann sagen, ja, finden wir schön, wollen wir nehmen und wird auch Teil unserer Session werden, das ist eine große Ehre und das ist total schön. Ich bin auch jetzt im Karneval, ich war jetzt bei der Lachenden Arena, war ich einmal dabei, weil wir gerade aus dem Songwriting Camp mit Mo gekommen sind und da habe ich gedacht, ich gucke mir das an und dann dachte ich auch, ich muss länger da bleiben, um auch dann die Songs zu hören, die ich mitgeschrieben habe, wie die dann auf der Bühne klingen und das ist dann halt nochmal einfach ein krasses Gefühl, weil man schreibt das so in seinen vier Wänden und dann weiß man gar nicht, was damit passiert. Und dann gibt man den Song ab und dann kriegt der Flügel und dann fängt er an zu fliegen und dann zu sehen, wie die Bands das zu ihrem eigenen machen, das ist total schön. Total schön zu sehen, aber auch schön zu hören.
Also ein Song der Blackfurs, da warst du mit beteiligt, auch an einem Song der Räuber, haben wir gerade drüber gesprochen, hören wir uns mal kurz an.
Du kriegst mich aus Köln, er war Köln nicht aus mir. Tausende Erinnerungen, teile ich nur mit dir. Du weißt, hey, ich hab Platz für dich.
Nico, wie läuft das dann? Also, du bist ja keiner, der ob Kölsch singt, aber wie bietest du dann den Räubern oder den Blackfurs, die ja wirklich auf die kölsche Sprache gehen? Mhm. Wie machst du das? Oder hast du dann noch einen anderen dabei, der das dann einkölscht? Weiß ich nicht.
Ich habe Gott sei Dank den Mo und auch den Juri an meiner Seite oder wir haben jetzt den Blackfurs-Song zum Beispiel in dieser Konstellation geschrieben. Wir hatten eigentlich eine Session für Planche Malheur. Und dann sind wir auf diese Melodie gekommen und dann haben wir uns alle gedacht, so, das ist ja eigentlich klingt das nach einem schönen alten Blackfurs-Song. Und das muss man eigentlich jetzt verfolgen und weitermachen. Und ich selbst bin jetzt nicht, also natürlich bin ich immer in Berührung gekommen mit der kölschen Sprache und habe da auf jeden Fall großen Gefallen dran, aber bin jetzt auch, wenn ich das jetzt singe, würden viele sagen, ja, das ist jetzt nicht so ganz authentisch.
Du bist nicht von hier, du bist nicht von he. Ne?
Ja, so nach dem Motto. Das würde man wahrscheinlich denken. Und deswegen war das ganz, ganz gut, die beiden zu haben, weil wenn ich jetzt einen Satz dann auf Hochdeutsch gesungen habe oder eine Melodie hatte, haben die den Satz dann eingekölscht sozusagen. Und mit der Zeit kann ich das auch immer besser auf jeden Fall. Und der Mo, der hört sich das dann an. Ich habe dann auch das Demo gesungen, was dann auch die Blackfurs nachher gehört haben, wodurch sie dann auch entschieden haben, ob sie den Song schön finden oder nicht. Und da hat dann der Mo dann nochmal drüber gehört und hat gesagt, so, den zweiten Satz in der zweiten Strophe, den solltest du schon nochmal singen, nochmal und nochmal korrekt bitte. Und ja, deswegen, aber ich lerne da ganz viel und ich habe da Gefallen dran und ich finde es großartig.
Ritterschlag für dich, ja? Ja. Also in dieser Szene, in unserem hier kölschen Kosmos, sagst du, das ist ein Ritterschlag.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich komme ja aus Köln oder aus der Umgebung Euskirchen-Köln. Ich bin aufgewachsen, auch mit kölscher Musik. Und meine kölschen Lieblingslieder sind immer die Blackfurs-Songs gewesen. Und dann für mich zu sagen, einen Song zu schreiben, der so da so reingeht, das ist dann für mich auf jeden Fall großartig.
Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, der es gehört hat, okay, der hat da mit zwei Kollegen einen Song geschrieben, entworfen, Melodien sich ausgedacht, aber verdient man damit Geld? Man muss jetzt keine Summen nennen, aber macht man sich damit den Kühlschrank voll, in Anführungsstrichen?
Wir sind ja hier ganz ehrlich und wir sind ja hier unter uns.
Es hören nicht so viele zu.
Ich glaube, das liegt daran, wie man es streut. Also wenn man jetzt einen so einen Song schreibt, kommt natürlich drauf an, wenn das der Überhit wird und weltweit gespielt wird, braucht man sich, glaube ich, in seinem Leben keine Sorgen mehr machen. Auch wenn es irgendwie deutschlandweit dann ein großer Hit wird und der dann eigentlich, glaube ich, braucht man sich auch keine Sorgen machen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man es regional lässt dann und man dann dort einen Song hat und dort einen Song hat, dann kann man so schon als Songwriter sehr gut davon leben. Aber wenn man jetzt nur, ich sag jetzt mal, einen Song in einer Session platziert hat als Songwriter, dann dann wahrscheinlich eher nicht nur davon.
Dann vielleicht auch mal liebe Grüße an den lieben Mike Krämer, der, glaube ich, nichts anderes
liebe
macht
Grüße.
Als Texten, produzieren.
Großartig.
Hatten wir auch schon
großartig.
Hier bei Kölsch und Jod den früheren Frontmann der Band Milieu, der ein unfassbares Produktionsmonster geworden ist, im positiven Sinne, oder?
Und auch einfach ein großartiger Kerl, einfach ein großartiger Typ, mit dem man gerne auch im Raum sitzt, mit dem man gerne auch einfach hängt und dann jemand, der auch noch so talentiert ist, also das ist einfach schön und also er hat da auf jeden Fall ein Zeichen, also in Köln auf jeden Fall einen großen Fußstapfen schon mal hinterlassen.
Ja, vor allen Dingen, er geht als Frontmann aus einer erfolgreichen Band raus, wegen der Familie, wegen der Gesundheit und ballert aber rund um die Uhr und ist im Grunde genommen einer der, ja korrigier mich, einer der wichtigsten Schlager- und Ballermann-Produzenten, also in den letzten 1, 2, 3 Jahren geworden.
Ja, auch noch das. Und einer der wichtigsten Songwriter für die kölsche Szene auf jeden Fall in den letzten Jahren. Also bei ihm würde ich auf jeden Fall sagen, wenn er nicht gewesen wäre, gäbe es wahrscheinlich sehr, sehr viele dieser kölschen Hits, die man kennt und Ohrwürmer gar nicht.
Also Lobhudelei auf Mike Krämer. Es geht aber ja um Nico Gomez. Ich habe gelesen, aktuell läuft auch eine neue Let's Dance Staffel im Fernsehen. Bist du ein guter Tänzer?
Ich bewege mich gerne zur Musik.
Bist eher so der Grobmotoriker wahrscheinlich,
ja. Also ich würde mal sagen, ich bewege mich sehr gerne zu einem Beat und ich würde auch mal sagen, dass ich das ganz gut kann, aber nur wenn ich nicht gelernte Figuren, also eher so wie ich mich gerade bewegen will, so Freestyle.
Wie ist das oder wie war das? Du warst da auch in irgendeinem Sängerpool für diese Songs bei Let's Dance oder immer noch? Ich weiß es nicht.
Ja, immer noch. Ich weiß es jetzt über 10 Jahre. Ich glaube, in der allerersten Staffel gab es eine Liveband und dann fing irgendwann das an mit den Produktionen, also dass das quasi die Tänze stattgefunden haben auf Neuproduktionen. Das muss man sich so vorstellen, das sind nicht die originalen Songs, die laufen, sondern es sind extra neu produzierte Versionen dieser Songs für die Tänze, weil man ja zum Beispiel ein Walzer ist in einem Dreivierteltakt. Da hat man dann zum Beispiel, meine größte Herausforderung war damals der James Blunt Song You're Beautiful, der in einem Viervierteltakt geschrieben ist, in einen Dreivierteltakt zu singen und das anzupassen auf einen Walzer. Und deswegen werden diese Songs auch neu produziert, weil die auch in ein neues Soundgewand gesteckt werden, extra für diese Sendung, also extra für Let's Dance. Und da war das Produktionsteam, was auch alte Freunde von meinem Papa und auch mittlerweile sehr gute Freunde von mir, waren auf der Suche nach Sängerinnen und Sängern. Und mein Vater hat damals dort auch mitgesungen und auch mitproduziert. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, hier Junge, da war ich glaube ich war 17 oder 18, da hat er gesagt, jetzt los geht's, sing mal einen Song bei Let's Dance. Und dann habe ich einen Song gesungen, der erste war glaube ich für Mandy Capristo damals in der Staffel. Da habe ich dann Manilow, genau, habe ich dann gesungen. Und das war der Einstieg und dann durfte ich dort von Staffel zu Staffel immer wieder auftreten und Songs singen.
Aber auch ein Job, also auch ein Job, um Geld zu verdienen. Ich weiß, du hast ja uns das eben schon erklärt, so den richtigen Plan hat er nicht, aber er möchte einfach Spaß an der Musik haben. Aber was gibt dir die Musik? Das ist so poppig, zum Teil melancholisch, balladisch, sehr emotional. Ne? Das machst du. Mhm. Das ist so deine Mucke.
Ja, genau.
Fertig.
Ja.
Alles gesagt.
Ja. Alles gesagt.
Was liebst du an diesen besonderen Songs? Wir haben ja eben einige gehört.
Ja, ich, wie gesagt, ich bin aufgewachsen mit Musik. Ich bin gerade tatsächlich auch in einem Prozess mit mir selbst, wo ich mich dran erinnern möchte, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Weil irgendwann wird es zum Beruf und irgendwann wird es auch zu einem Ich muss jetzt. Und ich möchte eigentlich wieder zu dem Punkt kommen, dass ich sage, ich darf jetzt und ich möchte jetzt, anstatt ich muss jetzt. Und deswegen erinnere ich mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück, als ich mich ans Klavier gesetzt habe, gar nicht wusste, was das ist und einfach die Finger draufgelegt habe und dann ist irgendwas rausgekommen, Töne, die emotional irgendwas in mir bewegt haben. Deswegen, ich finde das einfach schön, mich hinzusetzen, Emotionen zu kreieren und im besten Fall andere Menschen da draußen in irgendeiner Form zu berühren und den Menschen auch Hoffnung zu geben oder mit den Texten auch irgendwie zur Seite zu stehen. Und das mache ich mit meiner Musik oder da bin ich mit meiner Musik irgendwie ganz nah an den Menschen draußen dran, aber auch ganz nah an mir selbst. Aber ich schreibe natürlich dann auch Melodien oder Songs, die jetzt zu mir selbst nicht so passen würden. Und deswegen biete ich oder habe ich die Möglichkeit, den Song anderen Menschen oder anderen Künstlerinnen und Künstlern anzubieten.
Schmeißt man dann auf irgendeine Plattform und da greifen dann Bands oder andere Produzenten drauf zu?
Ja, also es gibt dann Verleger, die dann diese Songs bekommen und die verteilen die Songs dann. Es gibt aber, und das ist der beste Weg, die eigenen Connections, die man hat, die man irgendwie mit den Jahren so für sich gewonnen hat, dass man dann Nummern in seinem Handy hat, wo man sagt, hier, hast du nicht Bock, die Nummer zu machen? Ich habe an dich gedacht. Und so ist es zum Beispiel gekommen bei Sarah Engels. Wir haben einen Song geschrieben, der heißt Für immer. Und wir haben den Song erstmal geschrieben und dachten, wir schreiben total schön, ein schönes Liebeslied und im besten Fall auch ein Lied, was man gerne auf Hochzeiten hören möchte oder auch auf seiner eigenen Hochzeit dann gerne als Hochzeitslied haben möchte und haben diesen Song dann fertig geschrieben und dann bin ich morgens aufgewacht mit dem Gedanken, der könnte doch eigentlich für Sarah gut sein und dann habe ich ihr diesen Song geschickt und habe gesagt, hier wäre der nicht was für dich und dann hat sie mir sofort geantwortet und meinte, boah, wie krass und es ist auch irgendwo ein bisschen gruselig. Weil sie und ihr Mann Julian haben in ihren Eheringen eingraviert, das für immer. Und dann habe ich gedacht so, okay, krass, also das wusste ich nicht, aber der Song passt ja wie die Faust aufs Auge.
Spooky.
Spooky, ja.
Da war wieder irgendwas mit Harry Potter.
Da war wieder irgendwas mit Harry Potter. Da kommen meine Neville Longbottom-Gene dann wieder raus. Und ja, und dann hat sie den Song gewählt und hat den Song gemacht. Und das ist einer ihrer erfolgreichsten Songs gerade auf jeden Fall. Und ja, also so passiert das dann, dass man die Songs dann anbietet. Und eine ganz, das war, glaube ich, mein größter, ich habe eben schon von dem einen oder anderen Ritterschlag gesprochen, aber mein größter Ritterschlag bisher war ein Song, den ich geschrieben habe, einfach weil ich mit der politischen Situation und auch mit der Situation, wie viel Leid es auf der Welt gibt, irgendwie zu kämpfen hatte, als ich 17 war. Und habe einen Song geschrieben, so ein bisschen aus meinen jugendlichen, bisschen kindlichen Augen, der heißt Königreich der Liebe. Und hatte diesen Song dann fertiggestellt und hatte den in meine Schublade gelegt. Und irgendwann gab es dann den Moment, dass ich dachte, welche Songs habe ich denn da noch liegen? Und dann ist der mir nochmal aufgefallen. Dann habe ich diesen Song verschiedenen Leuten und Verlegern geschickt. Ja, da waren auch sehr, sehr bekannte Künstler dabei. Und diese Künstlerinnen und Künstler haben den Song dann alle nacheinander abgelehnt. Aber das hatte einen Grund, weil ich habe den Song auch für mich gar nicht gesehen. Es gibt diese eine Zeile, die sagt, es geht nicht um die Farbe deiner Haut oder das, woran du glaubst. Und ich wollte mir als, sag ich mal, weißer Junge, der in Deutschland aufgewachsen ist, der nie Rassismus erfahren hat, wollte ich mir gar nicht anmaßen, jetzt zu sagen, es geht nicht um die Farbe deiner Haut. So, mit welchem Grund kann ich das sagen? Und dann gab es den Augenblick, dass der Song dann Peter Maffay er hat den Song in die Hände bekommen. Da war auch dann die Connection zu Linda oder die Freundschaft zu Linda dann auch Teil davon, weil sie auch bei ihm in der Band singt. Und sie hat ihm den Song vorgespielt und hat gesagt, wäre der Song nicht was für dich und was für Tabaluga? Und dann hat Peter sich sofort gemeldet und hat dann irgendwie an einem Tag bei mir angerufen. Und ich dachte so, was geht jetzt ab?
Hier ist Peter Maffay, Grüße.
Genau so. Und hat gesagt, dieser Song ist unglaublich und den möchten wir
jetzt. Hat er dann quasi aufgenommen.
Ja. Genau. Und hat dann gesagt, der soll der nächste Titelsong für Tabaluga werden. Und war dann auf dem letzten Tabaluga-Album dann der Titelsong. Und den hat er dann zusammen mit Stefanie Heinzmann gemacht. Und das war dann, da habe ich gedacht, oh mein Gott, was passiert jetzt?
Wie viele Ritterschläge kann ein Nico Gomez eigentlich verkraften?
Verkraften und ertragen noch.
Weil du eben Sarah Engels angesprochen hast, das letzte Mal, als ich euch quasi zusammengetroffen habe, das war bei der Eröffnung der Titanic-Ausstellung in Köln.
Ja.
Ich habe mit Sarah ein bisschen gequatscht, ich habe mit dir gequatscht und in einem kleinen Gespräch ist dann rausgekommen bei dir, dass du der unfassbare Titanic-Fanboy warst.
Komplett. Also ich habe es so total gesuchtet, also rauf und runter geschaut, als der Film rauskam. Lag aber auch ein bisschen daran, dass man ja auch als Kind oder als Jugendlicher eher auch die Dinge machen will, die man nicht machen darf. Und
das heißt, du hast den Titanic irgendwo runtergeladen, oder?
Ja. Ja.
Aha.
Ja, ja. Wir waren in einem Hotel als Familie und mein Bruder und ich hatten ein Zimmer und meine Eltern hatten ein Zimmer und da gab's Pay-TV und dann habe ich gesehen, dass es da den Film Titanic gab und ich wusste, dass meine Eltern gesagt haben, na, der Film ist ab 12 oder der war ab 12, glaube ich. Den durfte ich noch nicht gucken, weil ich, glaube ich, 10 oder 11 war. Und dann dachte ich so, ja, ihr könnt mir hier gar nichts. Ich lade mir den Film jetzt hier runter und zwar über Pay-TV. Ja, das hat dann mein Vater im Hotel dann auf der Rechnung gesehen aber ich habe den Film dann tatsächlich erstmal in diesem Hotelzimmer dann einmal gesehen oder zweimal. Wir haben den die Nacht durchgeschaut. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich den Film dann tatsächlich, weil die Story, mein Vater fand das so lustig, habe ich dann tatsächlich als Videokassette dann irgendwann geschenkt bekommen. Und dann habe ich den, glaube ich, 35 Mal nacheinander geguckt.
Ja, immerhin zu Hause. Ich meine, sagen,
über mehrere Tage verteilt.
Ich könnte mich daran erinnern, das war so Ende der 90er, ne, glaube ich, 98, 99, dass da einige Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen irgendwie mehrfach im Kino waren. Also
Ja.
Weißt du, was ich dir wünsche, dass du nicht den Eisberg triffst?
Ja, danke
dir. Weil dann würdest du ja untergehen.
Ja, danke dir. Danke dir. Das wäre nicht gut, nein.
Auf was wir noch kurz zu sprechen kommen und dann sind wir fast schon durch. 25.10.2025, was ist da denn?
Oh ja, am 25.10. spiele ich mein bisher größtes Konzert meiner Karriere mit meinen Songs im Gloria in Köln. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich habe seit ein paar Jahren mache ich immer so mein Homecoming-Konzert einmal im Jahr. Das hat angefangen im A-Theater und jetzt war es mit meiner Tour zusammen im Club Volta. Und jetzt trauen wir es uns zu und ich brauchte auf jeden Fall sehr viel Zuspruch von außen, weil ich hätte sonst gedacht, ja, ich weiß nicht, Gloria ist ja auf jeden Fall.
Weil das so ein großer Laden ist oder weil Gloria auch eine besondere Historie einfach hat, ne?
Genau, alles drum und dran. Also Gloria zu spielen ist ja auch auf jeden Fall ein Statement irgendwo. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, alle von außen und meine ganzen Freunde und Musikerkollegen und Freunde sagen mir, mach das jetzt. Jetzt ist irgendwie die Zeit gekommen. Traust dir zu und ja, jetzt kommen meine Band und ich dann am 25.10. hier nach Köln ins Gloria.
Also ich gehe davon aus, es gibt noch 2 bis 4 Tickets.
Ja, ne? Zwei bis vier gibt's noch.
Wer Nico Gomez live erleben möchte, wobei du bist auch im Mai nochmal auf Tour und glaube ich im August, aber ein bisschen weiter weg, wer hier im Rheinland dich sehen möchte. Es gibt sowieso, glaube ich, wahrscheinlich noch mehrere Möglichkeiten.
Rheinland gibt es zum Beispiel in Euskirchen
nochmal eine Möglichkeit.
Heimat. An Pfingstsonntag, das ist der 8. Juni.
Spielst du auf der Kirmes oder was?
Da spiele ich auf, auf der Kirmes. Auf der Kirmes in Euskirchen.
Entschuldigung.
Das ist dann das Kirchenstadtfest, was da stattfindet. Da waren vor ein paar Jahren war Cat Ballou dort und jetzt ist auch sind die Blackfirs dort am Abend vorher und am Abend danach bin ich dort mit meiner Band.
Das passt ganz gut.
Genau.
Ist doch schön. Danke, lieber Nico, dass du Teil von Kölsch und Jod geworden bist. Oder
vielen Dank.
Hast du noch einen Traum? Hast du noch einen richtigen Traum?
Boah, ich habe auf jeden Fall. Also ich möchte, mein Traum ist es mit meiner Musik und mit dem, was ich mache und mit dem, was ich da fühle, irgendwie in meinen vier Wänden, einfach nur Konzerte zu spielen und Menschen da draußen zu berühren. Und also das ist auf jeden Fall der Traum, den ich habe. Und auch so, ich sag jetzt mal so, das breit gefächerte bisschen enger zusammenzufächern, um, sag ich mal, um davon leben zu können, nicht das komplett breit gefächerte machen zu müssen sozusagen, sondern eher in Richtung meine eigene Musik zu gehen und dort das auch mehr zu verfolgen.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Träumen, dass der Traum oder dass deine Träume in Erfüllung gehen. Danke, dass du hier mit bei Kölsch und Jod am Start warst.
Danke für die Einladung.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.